SRF 2 Kultur.
Come on, come on. You think you drive me crazy.
Ich darf nicht mehr wissen, wann Tag und wann Nacht ist. Ich merke nicht mehr, wie die Tage vergehen, wie die Zeit verstreicht. Meine Zeit ist nur mehr eine einzige, enervierende Dunkelheit.
Dies schreibt Häftling Nummer 760, Mohamedou Ould Slahi. Der 45-Jährige sitzt seit 2001 im umstrittensten Gefängnis der Welt in Guantanamo. Damals, nach den Anschlägen vom 11. September 2001, wurde er in seiner Heimat in Mauretanien vom US-amerikanischen Geheimdienst entführt und auf den Militärstützpunkt nach Guantanamo auf Kuba gebracht. Dort sitzt er noch immer, obwohl es nie einen Prozess und nie ein Urteil gegeben hat. Jetzt macht Mohamedou Ould Slahi einen Schritt in die Öffentlichkeit mit einem Tagebuch, das der Welt zeigt, was es heißt, in Guantanamo gefangen zu sein. Sie hören Kontext mit Auszügen aus dem brisanten Gefängnistagebuch und eine Einordnung durch Martina Gauroni, Völkerrechtlerin an der Universität Luzern. Am Mikrofon Sabine Bitter. Mohamedou Ould Slahi hat 2010 von einem US-amerikanischen Gericht den Entscheid bekommen, dass er freigelassen werde. Eine positive Wende in seinem Fall, so schien es damals. Denn die Haftprüfung, die er verlangt hatte, wurde zu seinen Gunsten entschieden. Zitat aus seinem Antrag 2005.
Hallo. Ich, Mohamedou Ould Slahi, festgehalten in Guantanamo unter der Nummer 760, beantrage hiermit eine richterliche Haftprüfung. Ich habe gegen die USA keine Verbrechen begangen, die USA hat mir keine Verbrechen zur Last gelegt, daher beantrage ich meine sofortige Freilassung. Ich bin gerne bereit, zu weiteren Einzelheiten meines Falls Auskunft zu geben.
Der Entscheid, ihn aus der Haft zu entlassen, kam zustande, weil weder das US-Militär noch die Geheimdienste belegen konnten, was sie ihm vorgeworfen hatten, nämlich an den Terroranschlägen vom 9. September 2001 beteiligt gewesen zu sein und, 2 Jahre zuvor, einen Bombenanschlag auf den Flughafen von Los Angeles geplant zu haben. Der Militäranwalt Stuart Coach, der Beweismaterial gegen Slahi hätte zusammentragen sollen, sagte in einem Interview mit Exponenten der Columbia University, dass ihm die CIA kein Material hätte liefern können.
Hätten wir eine Verbindung zu 9/11 aufweisen können, dann hätten wir für die Todesstrafe plädiert.
Für eine Verbindung zu 9/11 gibt es bis heute keinen Nachweis. Trotzdem hat Slahi mittlerweile einen Drittel seines Lebens in Guantanamo verbracht. Der Grund liegt in seiner Lebensgeschichte, die jene Puzzleteile liefert, aus der sich das Profil mancher islamistischer Attentäter zusammensetzt. Der Herausgeber des Guantanamo-Tagebuchs, Larry Seams, zeichnet die Stationen des Häftlings nach. Slahi stammt aus einer muslimischen Großfamilie in Mauretanien. Mit Anfang 20 zog er nach Deutschland, wo er eine Ausbildung zum Elektroingenieur absolvierte. Zu Beginn der 1990er Jahre unterbrach er sein Studium und beteiligte sich am Kampf der Al-Qaida gegen die Russen in Afghanistan. Slahi macht geltend, dass er 1992 Afghanistan bereits wieder verlassen und seine Beziehungen zur Al-Qaida, die damals noch nicht als terroristische Organisation galt, dass er seine Beziehungen abgebrochen habe. In den Augen der US-Geheimagenten erfüllte Slahi aber mit diesen biografischen Eckdaten ein typisches Täterprofil. Ein junger Mann aus einem islamischen Land, der in einem westlichen Industriestaat studiert und sich technisches Know-how auf dem neuesten Stand aneignet, der darüber hinaus sehr religiös ist und erst noch für die Al-Qaida in den bewaffneten Kampf zieht. Dass er ein Schwerverbrecher und Top-Terrorist sei, wurde Slahi in Guantanamo von den Befragern des US-Militärs und der Geheimagenten wieder und wieder um die Ohren gehauen.
In den Augen der Amerikaner bist du verloren. Man braucht dich nur anzusehen in deinem orangeroten Sträflingsanzug und den Ketten. Außerdem bist du ein Muslim und Araber. Allein das reicht aus, um dich für schuldig zu befinden.
Slahi wurde erstmals im Jahr 2000 in Mauretanien verhaftet, also vor 9/11. Da war der damals 30-jährige ausgebildete Elektroingenieur aus Duisburg gerade in seine Heimat zurückgekehrt. FBI-Agenten vernahmen ihn, ließen ihn aber wieder frei. Denn die US-Geheimdienste konnten den Verdacht nicht erhärten, dass er in Los Angeles ein Attentat geplant habe. Wenige Wochen nach dem Anschlag von 9/11 aber wurde Slahi erneut verhaftet. Er gehöre zu den Drahtziehern des Attentats, hieß es sofort. Die CIA verschleppte ihn nach Jordanien, wo er monatelang verhört wurde. Anschließend kam er auf die US-Luftwaffenbasis Bagram in Afghanistan. Von dort brachte ihn die CIA schließlich mit 34 anderen Häftlingen nach Guantanamo. Nur eben, bis heute fehlt jeder Nachweis einer Schuld. Es kam zu keinem Prozess, es gibt kein Urteil, dagegen einen Freilassungsentscheid. Wäre da nicht der US-amerikanische Präsident Barack Obama, der dagegen Berufung eingelegt hätte? Seit 2010 ist der Fall deswegen anhängig. Hält eine solche Behandlung eines Häftlings den internationalen Rechtsstandards stand? Nein, sagt Martina Garoni, Professorin für Völkerrecht und Verfassungsrecht an der Universität Luzern.
Also das ist ganz klar eine Verletzung, sei es völkerrechtliche Standards, wie Menschen, denen die Freiheit entzogen worden ist, behandelt werden sollen, sei es auch den amerikanischen Standards, wie Menschen behandelt werden sollen, die inhaftiert sind. Es gibt ein Recht, dass Menschen, denen die Freiheit entzogen worden ist, die inhaftiert sind, dass die sehr schnell ein Haftprüfungsverfahren einleiten können. Und wenn das Gericht zum Schluss kommt oder diese Haftprüfungsbehörde, die Inhaftierung ist nicht rechtmäßig, dann müssen sie entlassen werden.
Mohamedou Ould-Slahi ist kein Einzelfall. Die Menschenrechtsspezialistin Martina Garoni ist den Fällen nachgegangen. Sie stützt sich dabei auf die Guantanamo Review Task Force, ein von den US-Behörden eingesetztes Gremium, das eine Übersicht gibt.
Die haben in 126 Fällen haben sie beschlossen, dass die betreffenden Personen transferiert werden können. Nicht in ihre Heimatländer, aber in andere Länder. Bei 30 Personen, das waren 30 jemenitische Staatsangehörige, wurde beschlossen, die dürfen nach Jemen zurück. 48 wurden als zu gefährlich für die Freilassung angesehen, weil befürchtet wurde, dass, wenn sie freigelassen werden, sie sich dann radikalisieren könnten und dann vielleicht terroristische Aktivitäten in Angriff nehmen könnten oder planen könnten. Und 6 wurden insgesamt angeklagt. Also es sind eigentlich sehr viele der jetzt noch bestehenden Guantanamo-Häftlinge, die freigelassen werden könnten. Die Frage ist nur, und deswegen ist es blockiert, wohin können sie ausreisen? In welches Land können sie freigelassen werden?
Zu den Ländern, die freigelassene Häftlinge aufnimmt, gehört auch die Schweiz. 2 Männer, die in Guantanamo waren, leben heute im Kanton Jura, einer im Kanton Genf. Noch immer aber sitzen 122 Männer im umstrittensten Gefängnis der Welt. Das umstrittenste Gefängnis deswegen, weil es sich rechtlich um ein schwarzes Loch handle, sagt Martina Garoni.
Das ist die Argumentation gewesen, warum es auf Kuba ist. Es ist nicht amerikanisches Territorium, deswegen gelten amerikanische Gesetze nicht.
Ein Irrtum, sagt Garoni.
Weil es geht hier nicht um die Frage, wo liegt das Gefängnis, wenn man es rechtlich betrachtet, sondern wer hat die Kontrolle über das Gefängnis. Und die haben natürlich die amerikanischen Behörden. Und folglich ist es aus rechtlicher Sicht ganz klar, Völkerrecht und amerikanische Gesetze sind dort anwendbar.
Das heißt konkret?
Einerseits ist die Frage, dürfen die Personen inhaftiert werden, solange inhaftiert werden, ohne Verfahren? Und da sind sowohl menschenrechtliche Standards, die sagen ganz klar nein. Das ist dieses Recht auf Haftprüfung und auf Entlassung, wenn keine genügende Gründe für eine Inhaftierung bestehen. Und dann sind es auch, weil die Personen doch im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes, diesem Krieg gegen den Terror letztlich inhaftiert wurden, sind es natürlich auch die Aspekte des humanitären Völkerrechts, die ganz klar Personen, die im Rahmen eines Konfliktes gefangen genommen werden, bestimmte Rechte gibt. Ebenfalls wieder auf Haftprüfung, auf eine bestimmte Behandlung.
Die Behandlung der Häftlinge sei der zweite Punkt, der rechtlich geregelt sei. Da geht es um Fragen der Unterkunft, der Ernährung oder der Möglichkeit, seine Religion auszuüben. Und weiter?
Und dann natürlich der dritte große Aspekt, der reinkommt, wie werden Verhöre durchgeführt Und da weiß man ja inzwischen schon einiges aus Guantanamo, dass es da doch auch sehr viele Verletzungen zentraler Grundsätze des Völkerrechts, nämlich des Folterverbotes, gibt.
Mohamedou Ould-Slahi schildert in seinem rund 500 Seiten dicken Tagebuch, wie Sie gleich hören werden, diese Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte. Bleiben wir noch kurz beim US-amerikanischen Konzept, das nach 9/11 etabliert wurde, sogenannte Foltergefängnisse einzurichten. Auch Europa war damit konfrontiert. Deswegen wurde der frühere freisinnige Tessiner Ständerat Dick Marty vom Europarat als Sonderermittler eingesetzt. Er wurde mit der Aufgabe betraut, herauszufinden, ob der US-amerikanische Geheimdienst CIA in Europa geheime Gefängnisse betreibe. Seine Berichte verweisen auf solche Einrichtungen in Rumänien, Polen und Mazedonien. Diese für die USA exterritorialen Gefängnisse dienten dazu, Personen, die als Attentäter verdächtigt wurden, an einem geheimen Ort unter Folter zu verhören, bevor sie nach Guantanamo gebracht wurden.
Soviel man weiß, gibt es die heute nicht mehr. Aber es ist inzwischen auch durch Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ganz klar bestätigt worden, es gab diese Gefängnisse. Mazedonien ist 2012 verurteilt worden, Polen vergangenes Jahr in zwei Fällen. Also diese Gefängnisse gab es, sie gibt es, soviel man weiß, heute nicht mehr.
Come on, you think you'll drive me crazy. Well, come on, come on, you and his army. You and your cronies, come on, come on, Holy Roman Empire, come on if you think.
Mohamedou Ould-Slahi sitzt seit 14 Jahren in Guantanamo fest. Jetzt wendet er sich mit seinem Tagebuch an eine internationale Öffentlichkeit. Es sind die ersten Aufzeichnungen eines Guantanamo-Häftlings, die während der Haft niedergeschrieben und von den US-Behörden freigegeben wurden. Dass sie überhaupt veröffentlicht werden konnten, verdankt Slahi seinem Bruder, der in Deutschland lebt, und drei Anwältinnen, die die Publikation erkämpft und einen Herausgeber gefunden haben. Larry Seams, Direktor des Pan American Center in New York. Seams besonderer Verdienst ist es, dass er die Tagebucheinträge mit Anmerkungen versehen hat. Darin zitiert er aus amtlichen Dokumenten des US-Militärs. So bietet er Einsicht in offizielle Quellen, die Slahis Äußerungen in vielen Punkten stützen. Etwa, wenn es um die Anweisungen geht, die die Militärbehörde dem Gefängnispersonal vorschreibt. Zitat:
Die Standardarbeitsanweisungen vom 3. März 2003 gaben vor, dass neu angekommene Häftlinge nach der Aufnahme 4 Wochen lang in einem Hochsicherheitsisolationstrakt untergebracht werden sollten, um die Orientierungslosigkeit und Desorganisiertheit zu vergrößern und auszunutzen, die ein neu eingetroffener Häftling während des Verhörprozesses verspürt, und um die Abhängigkeit des Häftlings von der Person zu begünstigen, die ihn verhört.
Slahi bestätigt, dass er systematisch destabilisiert wurde, bevor er verhört wurde. Er hält in seinem Tagebuch fest:
Und dann fing die Prozedur an. Mir wurden sämtliche Habseligkeiten weggenommen. Es blieb mir nur noch eine dünne Isomatte und eine sehr dünne, abgewetzte Decke. Meine Bücher wurden mir genommen, mein Koran wurde mir genommen, meine Seife wurde mir genommen. Man nahm mir meine Zahnpasta und die Rolle Toilettenpapier weg. Die Zelle, oder besser gesagt die Box, wurde bis zu einer Temperatur heruntergekühlt, dass ich praktisch die ganze Zeit vor Kälte zitterte. Ich durfte kein Tageslicht sehen. Ganz gelegentlich wurde mir ein kurzer Hofgang zugestanden, allerdings nachts, damit ich nicht in Kontakt mit anderen Häftlingen kam. Ich lebte buchstäblich in Angst und Schrecken. Ich wurde 24 Stunden am Tag verhört, von 3, später von 4 sich ablösenden Teams. Ich erinnere mich nicht, dass ich auch nur eine Nacht hätte durchschlafen können. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, darfst du schlafen und bekommst warme Mahlzeiten, pflegte mir immer wieder zu sagen.
Die US-Behörden haben das Tagebuch zwar freigegeben, zugleich aber zensuriert. Viele Stellen sind deshalb mit schwarzen Balken abgedeckt, was in den Auszügen, die hier wiedergegeben werden, mit einem Signalton markiert wird.
Kaum war ich aufgestanden, zogen die beiden ihre Blusen aus und fingen an, alle möglichen zotigen und dreckigen Sprüche von sich zu geben. Das machte mir zunächst nicht so viel aus. Was mich wirklich verletzte, war, dass sie mich dazu zwangen, in absolut entwürdigender Art und Weise bei einem Dreier mitzumachen. Vielen ist ja nicht klar, dass es für Männer genauso schmerzhaft ist wie für Frauen, wenn sie gezwungen werden, Sex zu haben. Vielleicht liegt das an der traditionellen Rolle des Mannes. Beide drängten sich eng an mich, die eine vorn, die andere, ältere, an meinen Rücken und rieben den ganzen Körper an meinem. Gleichzeitig gaben sie obszönes Zeug von sich und machten an meinem Intimbereich rum. Ich erspare Ihnen die Wiedergabe des widerwärtigen, entwürdigenden Geredes, das ich mir von mittags bis abends um 10 anhören musste. Zu diesem Zeitpunkt übergaben sie mich an eine neue Figur, die sie bald kennenlernen werden.
Der Herausgeber des Tagebuchs, Larry Seams, zählt in den Anmerkungen zu diesem Eintrag mehrere Berichte der US-Behörden auf, die darin übereinstimmen, dass den Häftlingen sexuelle Gewalt angetan wurde. Er verweist auch auf einen Kommentar in der New York Times vom 15. Juli 2005 mit der Überschrift »Die Frauen von Guantanamo«. Darin heißt es:
Seitenweise entsetzliche Beschreibungen vom Einsatz von Soldatinnen als Mittel sexueller Erniedrigung innerhalb von Vernehmungen.
Slahi wurde monatelangen Verhören unterzogen, die kein Ende nahmen, wie er im Tagebuch festhält.
Als zum Team hinzustieß, wurden die Verhörschichten so eingeteilt, dass sie rund um die Uhr stattfanden. Die Frühschicht mit begann zwischen 7 und 9 Uhr morgens und ging bis 3 oder 4 Uhr nachmittags. Dann folgte die von geleitete Schicht zwischen 4:30 und 10 oder 11 Uhr abends. Und schließlich die Nachtschicht mit.
Slahi rapportiert die gewalttätigen Exzesse mit der gleichen Akribie wie jene Foltermethoden, die keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Schlafentzug, Beleuchtung mit gleißendem Licht rund um die Uhr, Dauerbeschallung mit Heavy Metal oder der amerikanischen Nationalhymne.
Der Raum war eiskalt und die Wände waren gepflastert mit lauter Bildern von den ruhmreichen Errungenschaften und Qualitäten der Vereinigten Staaten von Amerika. Waffenarsenale, Flugzeuge und George Bush. Ich musste mir die ganze Nacht die amerikanische Nationalhymne anhören.
Der Mauretanier, der nach seiner Rückkehr aus Afghanistan in Deutschland sein Studium abgeschlossen hat und 4 Sprachen spricht, beschreibt in schnörkelloser Sprache, was Häftlinge, die unter Terrorverdacht stehen, in Guantanamo an Torturen hinzunehmen haben. Oft würden mehrere Foltermethoden so ausgeklügelt kombiniert, hielt er 2005 fest, dass sie kaum je nachgewiesen werden könnten.
In den Zwischenraum zwischen meinem Körper und meinen Klamotten stopften sie vom Nacken bis zu den Fußknöcheln Eiswürfel. Und wenn das Eis geschmolzen war, dann schoben sie neue, harte Eiswürfel nach. Außerdem versetzte mir immer mal wieder einer der Männer einen Schlag, meistens ins Gesicht. Das Eis diente einerseits dem Zweck, mich zu quälen, andererseits half es, die Blutergüsse zu beseitigen, die sich an meinem Körper nach den Misshandlungen am Nachmittag gebildet hatten.
Viele US-Beamte, die ihn in Guantanamo folterten, gaben sich nicht zu erkennen.
Sämtliche Wachen hatten Masken auf, wie an Halloween. Auch die Ärzte.
Überhaupt die Ärzte.
Sobald der begutachtende Arzt angab, ich hätte keine Schmerzen mehr, war es an der Zeit, erneut zuzuschlagen, bevor die Verletzungen endgültig abheilten. Streng nach dem Motto, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
Und weiter im Tagebuch Text:
Steh auf, du Stück Scheiße! Der Arzt gab mir erneut mehrere Pillen und sah nach meinen Rippen. Fertig mit dem Motherfucker, sagte er, drehte mir den Rücken zu und verließ den Raum. Ich war schockiert, einen Arzt zu erleben, der sich so verhielt, denn man weiß ja, dass bei ärztlicher Behandlung mindestens 50% auf psychischer Ebene abläuft. Ich dachte bei mir, was das doch für ein elender Ort war, wo mein einziger Trost dieser Arsch von einem Arzt war.
Der Herausgeber des Tagebuchs, Larry Seams vom Pan American Center in New York, ergänzt Slahis Beschreibungen mit einem E-Mail-Austausch, den ein Vernehmungsbeamter 2003 mit einem US-amerikanischen Militärpsychiater geführt hat. Der Mann, der Slahi verhört hat, stellt fest, dass dieser seither Stimmen höre. Der Vernehmungsbeamte wendet sich deshalb an den Psychiater.
Er macht sich Sorgen, weil er weiß, dass das nicht normal ist. Übrigens, ist das etwas, was Menschen passieren kann, die kaum externe Impulse haben, wie Tageslicht, Interaktion mit anderen Personen etc.? Kommt mir ein bisschen unheimlich vor.
Der Militärpsychiater antwortet dem Vernehmungsbeamten.
Sensorische Deprivation kann Halluzinationen verursachen, die zwar normalerweise eher visueller als auditiver Natur sind, aber man kann nie wissen. Im Dunkeln erschafft man sich Dinge aus dem Wenigen, was da ist.
Slahi bleibt bei seinen Schilderungen erstaunlich sachlich. Es macht den Eindruck, dass er nichts auslasse, auch nicht, was ihm in den Augen der Leser und Leserinnen schaden könnte.
Wie heißt deine Frau? Ich hatte wegen der anhaltenden Depression, in der ich mich jetzt schon seit 9 Monaten befand, den Namen meiner Frau und mehrerer Mitglieder meiner Familie vergessen. Niemand würde mir das abkaufen. Daher sagte ich Senebu, ein Name, der mir gerade so einfiel.
Come on, come on, you think you'll drive me crazy.
Da sie mir sagten, dass ich entweder reden muss oder sie würden mit dieser Behandlung fortfahren, sagte ich ihnen, ich würde ihnen alles sagen, was sie hören wollten. Ich sagte ihnen, ich hätte auf eigene Faust Sachen ausprobiert und sie sagten, ich solle es aufschreiben und ich schrieb es auf und unterzeichnete es. Ich führte außerdem viele Leute, unschuldige Leute an, weil ich eine Story hinkriegen musste, die plausibel wirkte.
Mohamedou Ould Slahi zählt in seinem Tagebuch nicht nur die Torturen auf, die er und andere Häftlinge erleiden, er wirft auch einen Blick auf die politischen Überlegenheitsgesten, die die US-Beamten in Guantanamo ausspielen.
Das Gute ist, dass wir uns mit dir nicht die Hände schmutzig machen müssen. Wir haben Israelis und Ägypter, die den Job für uns erledigen.
Die Häftlinge würden nicht als Menschen gelten. Es ginge gar nicht darum, ihren Fall wirklich aufzuklären.
Er nahm sich nie die Zeit, die Berichte zu lesen und verwechselte mich deshalb immer mit anderen Verdächtigen.
Bei aller Kritik stellt Slahi dennoch fest, dass es unter dem Personal nicht nur gleichgültige Beamte und üble Schergen gibt, sondern auch Wärter, die sich hin und wieder auf ein Gespräch einlassen und den Häftlingen eine Erleichterung verschaffen.
Manche Menschen nutzen die Gesetzlosigkeit aus, um anderen zu schaden, und manche Menschen tun alles, um das Leiden auf ein Minimum zu reduzieren.
Mohamedou Ould Slahi schreibt in seinem Tagebuch von einem verletzten Vertrauen in das US-amerikanische Justizsystem, von einem Ort ohne Gesetz. Zu Recht, sagt Martina Garoni, Spezialistin für Völker- und Verfassungsrecht an der Universität Luzern. Denn einen rechtlosen Ort zu schaffen, sei in Guantanamo gerade das Konzept.
Das ist zumindest die Absicht und das auch das entsprechende Verhalten der amerikanischen Behörden, also der Administration Bush und zum Teil noch der Obama-Administration. Ja, das ist bewusst der Versuch zu sagen, wir haben Guantanamo, da gelten die Gesetze, die sonst gelten, sei es in den USA, sei es international, die gelten nicht.
Dieser gesetzeslose Ort existiert immer noch. Und dies, obwohl es in den USA maßgebende und kritische Stimmen gibt, etwa die des obersten Gerichts.
Also der Supreme Court hat in 4 Urteilen ganz klar gesagt, was die amerikanischen Behörden dort machen. Das geht nicht. Also da ist einerseits die juristische Seite, die gerichtliche Seite. Von politischer Seite ist vielleicht eine der prominentesten, ist die Senatorin Dianne Feinstein, die sich sehr vehement immer wieder dafür einsetzt, dass Schritte unternommen werden, dass Guantanamo endlich geschlossen wird.
Und außerdem gäbe es eine dritte Kraft, sagt Martina Garoni.
Das sind juristische Kreise, häufig von Universitäten ausgehend, von NGOs, die sehr bedeutsam sind, die auch versuchen, politisch und juristisch Druck zu machen. Also es gibt die Stimmen, die wirken nicht, solange von der Regierung ganz klar gesagt wird, wir wollen Guantanamo schließen.
Zu einer solchen Schließung ist es bis heute nicht gekommen. Es fehle am politischen Willen des Senats und am politischen Willen des US-amerikanischen Präsidenten. Barack Obama hat die Schließung von Guantanamo zu Beginn seiner Amtszeit versprochen. 2009 ist er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Er wurde für seine, Zitat, außerordentlichen Bemühungen zur Stärkung der internationalen Diplomatie geehrt. Perspektivenwechsel. 2009 war das 9. Jahr, in dem der Mauretanier Mohamedou Ould Slahi in Haft war. Es war das 5. Jahr, in dem er darauf wartete, dass sein Haftprüfungsantrag behandelt wird. In seinem Tagebuch hält er über weite Strecken bemerkenswert sachlich fest, was er in Guantanamo über all die Jahre erlebt hat. Doch es kommen auch bittere Töne zum Ausdruck.
Wenn die Menschen in der arabischen Welt wüssten, was hier passiert, würde der Hass gegen die USA gewaltig Nahrung bekommen. Und der Vorwurf würde sich verfestigen, dass Amerika mit den Diktatoren in unseren Ländern zusammenarbeitet und sie unterstützt.
Nun ist also erstmals die Stimme eines Mannes zu vernehmen, der seine Erfahrungen in der Haft aufgeschrieben hat und dessen Aufzeichnungen die US-amerikanischen Behörden freigegeben haben. Eine wichtige Stimme, die aber nichts an der juristischen Einschätzung von Guantanamo ändert, im Gegenteil.
Weil da ist die rechtliche Situation völlig klar. Das geht nicht. Das ist rechtlich verboten, was die USA in Guantanamo machen. Und das ist völlig klar, je länger Guantanamo geht, desto mehr die Betroffenen, direkt oder indirekt Betroffenen, die entwickeln einen solchen Hass, der letztlich bei einigen vielleicht in terroristische Akte münden kann.
Martina Garoni, Professorin an der Universität Luzern für Völkerrecht und Verfassungsrecht. Grundlage der Sendung war das Guantanamo-Tagebuch von Mohamedou Ould Slahi. Es ist soeben im Tropenverlag bei Klett Cotta in deutscher Sprache erschienen. Die Auszüge sprachen Florian Hauser und Andreas Müller-Crepon. Technik Lukas Fretz und Serge Krebs. Sie hörten Kontext. Mein Name Sabine Bitter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.